Ich danke dir jetzt, dass ich von dir, von dem Wort, was sagen darf. Und jetzt möchte ich einfach bitte, dass ich das rumbringe, was du willst, Herr Jesus, und dass so jeder das hört, was er braucht von dir. Amen. Amen. Genau, wir sind jetzt im letzten Kapitel, wo wir gesehen haben, das Leben von Abraham. Das ist 1. Mose 25, der was aufschlagen will. Genau. Und mir sind da war so Sachen aufgefallen. Ich will jetzt so ein bisschen, ich will das Ganze lernen, aber mir ist aufgefallen, dass da ganz am Anfang, schon vor es mit Abraham losgeht, da war ein Jäger, der Nimrod, und am Ende kommt wieder ein Jäger, der Esau. Und da ich ja lange Jagdvorstand war, fange ich mal erst an, erzähle ich mal so eine kleine Geschichte, was mir ein Jäger erzählt hat. Derselbe Jäger, Geschichte ist eigentlich bloß ein Spruch. Und darum ist er so für mich jetzt nicht verfänglich, weil der hat zu mir gesagt, ein Mann hatte zwei Söhne. Der eine war normal und der andere war Jäger. Genau, und mit dem wollte ich da starten, weil die Jäger haben immer so gewisse Besonderheiten an sich. Und zwar, wenn man in Kapitel 10 schaut, also 1. Mose Kapitel 10, da wird vom Nimrod geredet. Das war so der erste Jäger. Der war auch der erste Gewalthaber. Und er war, das Wort, der war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Genau. Und das Anfang seines Reiches war Babel. Also er war der Gründer von Babel. Und Babel, also wenn man nicht viel weiß, da weiß man, dass er Turm gebaut worden ist. Und die Leute haben eigentlich gesehen, oder, hey, vorher war er die Sintflut. Also jetzt machen wir was, wo also die Sintflut nichts mehr anhauen kann, falls einer kommt, ein hoher Turm, da trinken wir nicht. Also es war so richtig gegen Gott, oder? Der Turmbau zu Babel. Und sie sprachen wohl an, bauen wir uns eine Stadt und einen Turm, dessen Spitze an den Himmel reicht, und machen wir uns einen Namen, dass wir nicht zerstreut werden über die ganze Erde. Machen wir uns einen Namen. Also wahrscheinlich war der Nimrod ja wahnsinnig angesehen, oder? Er war auch der erste Gewalthaber. Also, der hat schon was bewegt, oder? So hätte man in der Welt sagen, das ist schon mal etwas. Genau. Und ich möchte jetzt auch, bloß, dass man das, dass den Jäger mal so vorne da hat und nachher haben wir mal die Esau noch so hinter da, da gehe ich bloß ein bisschen so drauf ein. Aber das ist mir halt aufgefallen in dem Lehrer. Und ich möchte es jetzt aufteilen auch in mehrere Abschnitte. Ich mag jetzt bitte das ganze Kapitel 25 lesen. Ich mache es in kleinen Scheiben und sage ein paar Worte dazu. Und genau, der Rest merkt ihr. Genau, Kapitel 1. Und Abraham nahm wieder eine Frau mit Namen Ketura. Und sie gebar ihm Simran, Jokshan, Medan und Midian und Jishbak und Schumach und Leumiter. Und die Söhne Midians, Epher und Hanoch und Abida und Elda, diese alle waren Söhne der Ketura. Und Abraham gab Isaak alles, was er hatte. Und den Söhnen der Nebenfrauen, die Abraham hatte, gab Abraham Geschenke. Und er ließ sie, während er noch lebte, von seinem Sohn Isaak wegziehen nach Osten, in das Land des Ostens. Und dies sind die Lebensjahre Abrahams, die er gelebt hat, 175 Jahre. Und Abraham verschied und starb im guten Alter, alt und der Tage satt, und er wurde versammelt zu seinen Völkern. Und seine Söhne Isaak und Ismael begruben ihn in der Höhle von Machpela, auf dem Feld Ephrons, des Sohnes Zoars, des Hethiters, das vor Mamre liegt. Dem Feld, das Abraham von den Kindern Heth gekauft hatte. Dort wurden Abraham und seine Frau Sarah begraben. Und es geschah nach dem Tod, da segnete Isaak seinen Sohn, und Isaak wohnte beim Brunnen Lachai, oder beim Lebendigen, der mich sieht. Wenn man es anschaut, ist den kurzen Abriss, es geht um den Tod, aber der Abraham klärt vor seinem Tod alles. Es wäre, wenn man die Söhne alle zusammenzählt, es waren 600 Ketura. Einer von der Hagar, oder? Der Ismael und der Isaak, also insgesamt 8 Söhne. Und er hat schon vor dem Tod seinen Besitz verteilt. Und Der Hauptbesitz bekam Isaac, aber die anderen sind leer ausgegangen. Also er hat auf jeden geschaut. Und er hat einfach alles zurechtgerichtet. Und das finde ich cool, er hat eigentlich ja, einen guten Abgang gemacht, einen starken Abgang, oder? Und stark anfangen kann jeder, aber gut aufhören oder stark aufhören, das schafft kaum jemand, oder? Und da muss ich an so das Bild denken, jetzt das Leben ja, vom Abraham, wie er angefangen hat. Und wir haben ja die ganzen Sachen, wo er auch gefallen ist und was er falsch gemacht hat. Aber er hat sich immer wieder ausgerichtet, das Richtige zum Tor. Und das war wie einer, wo ein Marathon läuft, oder? Ihr kennt vielleicht so die Geschichten einer, will der Erste sein beim Marathon, rennt volle Pulle los, die ersten 100 Meter führt er, freut er sich ohne Ende. Nach 300 Metern ist er fertig, hat alle anderen überholt. Und so soll, glaube ich, ein Lehrbild sein. Und ich glaube, der Jesus will das, auch mit uns, dass wir einen Marathon mit dem laufen und kein sprintet. Und wenn es uns flach liegt, dann hilft er so wieder auf. Und das Erste, was mir so aufgefallen ist, auch in seinem Leben, er hat ja von Chaldea nach Kanaan ziehen sollen, müssen, dürfen, hat ihn Gott gesehen, um es in Besitz zu nehmen. Und der erste Besitz war das Grab, was er gekauft hat, in dem er jetzt letztendlich begraben worden ist. Und wenn man das anschaut, er hat es für 400 Silberschekel gekauft, war total überteuert. Also, wenn man das anschaut, was andere Sachen gekostet haben, biblisch gesehen, aber er hat sich da vielleicht auch übervorteilen lassen und das war das erste Stück Land, was er in Besitz genommen hat. Ein Grab. Und das hat mich irgendwie so ein bisschen erinnert, was nimmst du in Besitz, wenn du zum Glauben kommst? Oh, ein Grab. Aber das ist leer, weil der Jesus auferstanden ist. Das war für mich so ein kleines Bild. Und eins war, ist ja total auffallend in den Verse, und er wurde versammelt zu seinen Völkern. Also, was war das für eine Versammlung? War das das Familiengrab? Kann ja in dem Fall ja schwierig sein, er war jetzt erst der Zweite, oder? Ich glaube, die Bibel meint da was anderes und das ist eigentlich so der erste Blick, wo Gott einmal hinter die Kulissen schickelt, zeigt, dass es auch nach dem Tod weitergeht. Aber zu der Versammlung möchte ich nachher noch ein bisschen mehr sagen. Okay. Aber das heißt so, dass die Geschichte an der Stelle, auch nach seinem Tod, obwohl er da gestorben ist, dass die Geschichte war noch nicht beendet. Aber zu dem sage ich nachher noch mehr. Jetzt möchte ich die andere Person, die da dabei war, möchte ich auch noch ein paar Worte dazu sagen. Das Leben Israels wird auch wieder, das kürzt sie ab, wird auch seine ganzen Nachfahren, seine Söhne genannt, sind 12 Söhne. Also ist der Gott hat diese Verheißungen, dass er auch so Ismael ein großes Volk wird, hat genauso 12 Söhne, wie man nachher die 12 Stämme Israels sehen. Hat er da genauso erfüllt. Also Gott ist immer zu seinem Wort und zu seiner Verheißung gestanden. Und was so interessant war, da kommt auch wieder das zum Ausdruck, dass er 137 Jahre alt war und er verschied und starb und wurde versammelt zu seinen Völkern. Das heißt ja auch wieder was, dass oder Hagar, also die Hagar, das war seine Mutter, und der Abraham, die haben da gute Arbeit geleistet, oder? Die haben offensichtlich was erzählt von Gott. So ein schwerer Held versammelt zu seinen Völkern. Und da sieht man auch einmal, wie auch der Abraham an dem Ismael gegangen ist. Das war sein Sohn, auch wenn sie nicht der Verheißene war. Aber er hat, glaube ich, eine sehr innige Beziehung auch zu seinem Sohn gehabt. Dann das Leben von Isaac und Rebekka, das lese ich wieder vor. Und dies sind die Geschlechter Isaaks, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak und Isaak war 40 Jahre alt, als er sich Rebekka zur Frau nahm, die Tochter Bethuels des Aramäers aus Padan Aram, die Schwester Labans des Aramäers. Und Isaak bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Und der Herr ließ sich von ihm erbitten. Und Rebekka, seine Frau, wurde schwanger. Und die Kinder stießen sich in ihr. Und sie sprach, wenn es so steht, warum geschieht mir dies? Und sie ging hin, um den Herrn zu befragen. Und der Herr sprach zu ihr, zwei Nationen sind in deinem Leib und zwei Völkerschaften werden sich scheiden aus deinem Inneren. Und eine Völkerschaft wird stärker sein als die andere Völkerschaft. Und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und als die Tage erfüllt waren, dass sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib. Isaac war schon 40 Jahre alt. Und er hat 20 Jahre warten müssen, bis er einen Sohn kriegt. Und irgendwie war das auch wie so ein Spiegelbild, wie es seinem Vater gegangen ist. Aber er hat auch gelernt, oder? Von den Fehlern von seinem Vater, zumindest bis zu der Stelle, dass er den Herrn bittet hat. Er hat mit Gott geredet. Meine Frau ist unfruchtbar, gib mir ein Kind oder einen Nachfolger, oder? Und Gott hat das Gebet auch erhört. Und das ist das Schöne, da kommt es ja so schwer zum Tragen, ich kann mit Gott reden. Gott will das sogar. Und Gott macht das Unmögliche möglich. Da steht ja, dass er unfruchtbar war. Das war das gleiche Wunder, was Gott gewirkt hat, auch bei seinem Vater und bei seiner Mutter, dass sie dann fruchtbar waren, obwohl sie schon erstorben waren. Dann kommen die zwei Kinder auf die Welt, der Esau und der Jakob. Und der erste kam heraus, rötlich am ganzen Leib, wie ein hehrer Mantel. Und man gab ihm den Namen Esau. Und danach kam sein Bruder heraus und seine Hand hielt die Ferse Esaus. Und man gab ihm den Namen Jakob. Und Isaac war 60 Jahre alt, als sie geboren wurden. Und die Knaben wuchsen heran und Esau wurde ein jagdkundiger Mann, ein Mann des Feldes. Jakob aber ein sanfter Mann, der in den Zelten blieb. Und Isaac hatte Esau lieb, denn Wildbret war nach seinem Mund. Rebekka aber hatte Jakob lieb. Und Jakob kochte ein Gericht und Esau kam vom Feld und war erschöpft. Da sprach Esau zu Jakob, lass mich doch essen von dem Roten da, denn ich bin erschöpft. Darum gab man ihm den Namen Edom. Und Jakob sprach, verkaufe mir heute dein Erstgeburtsrecht. Und Esau sprach, siehe, ich gehe hin zu sterben. Und wozu nützt mir das Erstgeburtsrecht? Und Jakob sprach, schwöre mir heute. Und er schwor ihm und verkaufte sein Erstgeburtsrecht an Jakob. Und Jakob gab Esau Brot und ein Gericht Linsen. Und er aß und trank und stand auf und ging davon. So verachtete Esau das Erstgeburtsrecht. Da kommt man jetzt schon der Sache ein bisschen näher, wie so die Kinder gestrickt sind. Und da wird es ja ganz, ganz viel vom Esau gesehen, oder? Und Esau war offensichtlich von dem Text her total gefühlsgesteuert. Ich muss das Erze hauen. Sofort, jetzt. Kommt es jetzt bekannt vor. Und es gibt ja mehrere Stellen in der Bibel, wo es steht, lasst uns essen und trinken, denn morgen sterben wir. Also der Esau hat 0,0 geistliche Sicht gehabt. Der ist quasi ja, unter der Sonne geblieben, wie man einen Prediger lesen kann. Der war eigentlich quasi unterbelichtet, darf man halt so sagen. Ich schaue bloß auf das, was ich sehe, aber etwas, was vielleicht im Unsichtbaren auch noch da ist, oder? Das, was über der Sonne ist, also Gott. Und er war sein Erstgeburtsrecht nichts wert. Und vielleicht haben wir da keinen so Bezug dazu. Weil es wird ja sauber aufteilt, oder? Jede Arbe kreiert. Außer bei der Bauern, da ist es ähnlich. Ja. Es geht aber auch nie einer leer aus. Und in der Kultur war das genauso. Das Erstgeburtsrecht hat dem Erben der doppelte Anteil verheißen. Also er hat doppelt so viel kreiert wie der Rest. Da ist keiner leer ausgegangen. Und als Erbe hat man ja so ein gewisses Ding, ich führe ja das Erbe von meinem Vater weiter, oder? Und das hat er ausgeschlagen. Und wenn man da ein bisschen weiter vielleicht so in die Tiere in eine übere Lage hineinversetzt, das spricht ja, dass ich gehöre zu einer Familie dazu, oder? Wenn ich Erbe bin. Und dann ist mir ja die Familie nichts wert, oder? Also, das ist so zum Nachdenken. Freue ich mich auf mein Erbe oder schlage ich das aus? Oder? Und mir hat die Geschichte vom verlorenen Sohn zeigt er das so auf. Der hat zum Vater gesagt: Zahl mir mein Erbe aus. Das war so viel, als wir: Hey, du interessierst mich nicht. Du bist für mich gestorben. Du bist dort. Ich will für dich nichts wissen. Und von der Sichtweise her darf man das auch sehen. Und ja, das Erbe, das kann schon auf allem lasten. Aber ich kann ja das auch nicht mehr. Und kann zu meiner Familie, zu meiner Abstammung, kann ja dazu standen. Und auch die Geschichte, wenn es losgeht im Lukas-Evangelium, die Abstammung vom Herrn Jesus, die geht so weit zurück, bis dann du liest Adam und dann Gottes. Und ich glaube, letztendlich verwirf ich da meinen Schöpfer, oder? Ich weiß nicht, wie weit du deine Abstammung zurückverfolgen kannst. Also ich kann es ungefähr so bis 1700 oder sowas. Das ist so ein Stammbaum da. Also, aber nur von meiner Vaters Seite. Mutters Seite weiß ich gar nicht so. Das ist nicht weit. Aber wenn ich weitergehe, dann weiß ich genau, dann wird auch Adam kommen und dann Gottes, oder? Weil ich von Gott komme. Will ich das Erbe haben oder will ich das Erbe nicht haben? Weil ich als Mensch geboren bin. Und wenn man jetzt die ganze Geschichte immer wieder anschaut, ob das jetzt der Abraham ist, was er alles gemacht hat, wo er fehlgelaufen ist, oder wo er richtig gemacht hat, und beim Ismael und beim Isaac und bei Esau, wenn ich da schaue, die Geschichte anschaue, dann habe ich immer zwei Möglichkeiten, oder? Ich habe immer zwei Wege und das zeigt das immer auf. Das zeigt sich sogar ganz krass beim Esau und beim Isaac schon bei der Geburt auf. Dass ich mich entscheiden kann für einen Weg. Es gibt immer zwei Wege, aber ich kann immer bloß einen gehen, oder? Den schmalen Weg oder den breiten Weg. Das steht ein bisschen jetzt so, finde ich jetzt in dem Kapitel 25, da kommt es so zum Tragen, dass ich mich für zwei Wege entscheiden kann. Genau, und jetzt komme ich aber wieder zurück zum Abraham, zu seinem Dort. Und zu seinen Völkern versammelt, habe ich schon gesehen, heißt jetzt nicht, dass ich im Familiengrab liege, sondern dass offensichtlich woanders noch und dort gibt es eine Gemeinschaft. Und die Gemeinschaft ist bei Gott, oder? Und offensichtlich ist die Geschichte nach seinem physischen Tod, die ist vorbei. Das, was wir bis jetzt gelesen haben, war nur der irdische Teil. Ich könnte es eigentlich aufhören. Ich wäre jetzt fertig mit der Predigt, was der irdische Teil anbetrifft. Aber wie gesagt, da wird jetzt der Vorhang eigentlich aufgemacht vom Himmel. Hey, da kommt noch was. Das ist nicht vorbei, obwohl er gestorben ist. Und vorher hat er seine irdischen Sachen alle zurechtgerichtet. Er hat das Erbe seine Kinder gegeben, weil er genau gewusst hat, dass er nichts mitnehmen kann. Das meint manche halt immer noch, sie können etwas mitnehmen, aber wie der Spruch hier sieht, man hat noch nie einen Leichenwagen mit Anhänger gesehen, also es kommt einem keiner was mit. Das ist mal eins, was sicher ist. Aber das Leben geht offensichtlich weiter. Genau. Und vor Gott ist Abraham immer noch lebendiger. Oder? Und Jesus spricht im Matthäus-Evangelium: Was aber die Auferstehung der Toten betrifft, habt ihr nicht gelesen, was zu euch geredet ist von Gott, der da spricht: Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist nicht der Gott von Toten, sondern von den Lebenden. Also, er ist zwar gestorben, aber er lebt. Er lebt jetzt noch. Bei Gott lebt er. Oder? Wir sehen jetzt bloß, jetzt weiß ich, ist er jetzt momentan gestorben. Ja. Und Jesus berichtet ja an mehrere Stellen, und er kommt, also vom Alten Testament, und es ist interessant, dass immer wieder der Abraham vorkommt. Und ich möchte so ein paar Beispiele einfach da noch vorlesen, wo der Abraham ja noch vorkommt, obwohl er schon dort ist. Genau. Und oh, der bekannte Prediger, der D.L. Moody, der hat auch mal einen Spruch gesehen: In ein paar Tagen werdet ihr in der Zeitung lesen, also er hat gewusst, dass mit dem zu Ende geht, dass ich gestorben bin. Aber glaubt es ja nicht, ich werde lebendiger sein als je zuvor. Genau, dann lese ich Matthäus 8, Vers 11. Vers 10. Und als Jesus das hörte, verwunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Ich sage euch aber, viele werden kommen von Osten, von Westen und werden im Reich der Himmel mit Abraham, Isaak, Jakob zu Tisch sitzen. Da ist jetzt Abraham schon 2000 Jahre dort, oder? Aber er ist lebendig. Und es war im Zusammenhang mit dem Hauptmann von Kapernaum. Da seht ihr das. Da wird auch wieder so richtig gezeigt, hey, da kommt noch was. Und in dem Fall ist es ja sogar gegen die Juden gerichtet, sondern sie glauben nicht, aber alle anderen glauben dann an Jesus als wie das eigene Volk. Genau, dann Lukas 13. Das ist fast das Gleiche. Ja. Da geht es um die enge Pforte. Da wird das, also ich lese ab 28, ja, oder ich lese weit, genau. Nee, ich lese ab 25. Wenn einmal der Hausherr aufgestanden ist und die Türe verschlossen hat, dann werdet ihr anfangen, draußen zu stehen und an die Tür zu klopfen und zu sagen: Herr, Herr, tue uns auf. Dann wird er antworten und euch sagen: Ich weiß nicht, woher ihr seid. Dann werdet ihr anfangen zu sagen: Wir haben vor dir gegessen und getrunken. Und auf unseren Gassen hast du gelehrt. Und er wird antworten: Ich sage euch, ich weiß nicht, woher ihr seid. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Da wird das Heulen und das Zähneknirschen sein, wenn ihr Abraham, Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes seht. Euch selbst aber hinausgestoßen. Das ist jetzt eine harte Botschaft gegenüber den Israeliten, aber es wird wieder Bezug genommen auf Abraham, und ihr wisst genau, dass Abraham ihr Stammvater ist. Also, das ist jetzt praktisch bloß noch zu der vorigen Bibelstelle noch eine zusätzliche Ergänzung. Und dann, es kommt ja noch viel dicker. Wenn man ja in Lukas 16 schaut, und da wird es dann richtig heftig. Der reiche Mann und Lazarus, die Geschichte kennen die meisten. Ich lese kurz vor. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbare Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer namens Lazarus, der lag vor dessen Tür und voller Geschwüre. Und er begehrte sich zu sättigen von den Brosamen, die vom Tisch des Reichen fielen. Und es kamen sogar Hunde und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Schoß Abrahams getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Totenreich seine Augen erhob, da er Qualen litt, sieht er den Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich über mich und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle. Denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach: Sohn, bedenke, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben und Lazarus gleichermaßen das Böse und Lazarus gleichermaßen das Böse. Nun wird er getröstet, du aber wirst gepeinigt. Und zu alledem ist zwischen uns eine große Kluft befestigt, so dass die, welche von hier zu euch hinübersteigen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du in das Haus meines, so bitte ich, dass du in das Haus meines Vaters sendest. Denn ich habe 5 Brüder, dass er sie warnt, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen. Abraham spricht zu ihm: Sie haben Mose, die Propheten, auf diese sollen sie hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er aber sprach zu ihm: Wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, so würden sie auch nicht, sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer aus den Toten auferstände. Und da haben wir jetzt wieder nur der Abraham und ganz eindeutig aufgemacht, was nach dem Tod sein wird. Und da geht es jetzt nicht darum, dass der Reiche, weil er reich war, in den Himmel kommt, sondern weil er sich um nichts gekümmert hat. Beziehungsweise er nicht genau gesehen worden, hey, die haben ja Abraham und die Propheten. Die haben gewusst, was kommt. Und das ist ja interessant, dass da Abraham das Gespräch führt. Und das ist ja so ähnlich, wie wo Abraham das Gespräch geführt hat mit Gott über Sodom. Und da war sein Anliegen, dass dir, wo an Gott glaubt, nicht vernichtet wäre. Und er handelt mit Gott. Aber da war jetzt, da war es zu spät. Oder? Und das sind ja auch so schöne Bilder. Da ist ein Reicher, der wo sich nicht gekümmert hat um den Lazarus, um den Armen. Und der Abraham war genau das Gegenteil in seinem Leben. Der war urreich und der ist den Gästen schon entgegengekommen. Der hat ja schon von einem Kilometer die Leute gesehen und hat sie eingeladen zu sich. Das war also exakt genau das Gegenteil. Und wenn der Reiche ein bisschen sich mit den Propheten, also mit dem Wort Gottes befasst hätte, hätte er genau gewusst, dass er gastfreundlich sein muss, dass er sich um Arme kümmert und so weiter. Das wäre nicht, was er nicht wissen hätte können. Jetzt wenn einer sieht, ja, das ist, Gott ist ja voll fies, bloß weil der reich war, kommt er in den Himmel. Ja, stimmt das? Da ist ein Reicher, der mit dem redet. Der, wo das gemacht hat, was Gott gesehen hat. Und er ist ja der Reicher, der genau das Gegenteil gemacht hat. Der hat den Lazarus links liegen lassen. Der war auch sein eigener Gott. Genau, und das war interessant, oder? Diese Worte, die sind echt heftig. Und wie gesagt, das war 2000 Jahre später. Er war schon 2000 Jahre dort. Und jetzt, das sind schon 4000 Jahre, dass er dort ist. Und das Wort spricht immer noch so ist. Ja, das kann sein, dass die Worte vielleicht ein bisschen stark sind, oder? Vielleicht sind sie extrem, oder? Was ich da sage. Da gibt es ja dann noch den einen Weg. Es muss ja noch was anderes geben. Aber von wem kommen jetzt da die Warnungen? Vom Herrn Jesus selber, oder? Der steht ja nur über Abraham. Und wenn wir was wissen vom Herrn Jesus, dann dass er Liebe ist, oder? Und das, im ganzen Wort Gottes kannst du immer das schauen, was er für Liebe zu seinen Mitmenschen gehabt hat. Egal, ob er Wunder gewirkt hat oder sonst was, er hat genauso gefühlt wie mir, er war traurig, er hat geweint, oder? Wenn einer gestorben ist und hat Tote lebendig gemacht. Das ist ja genau die Liebe. Du kannst vielleicht sagen, das ist hart, oder? Aber das stimmt nicht. Auch wenn du ein Kind hast, und die meisten von uns da in der Hand Kinder, dann warnst du es doch auch, wenn es mit der Schlittschuh auf dünne Mais fährt, oder? Und das ist so eine Warnung. Lass dich warnen, weil das ist die Liebe Gottes, die noch viel größer ist, als das, wo jedes Elternteil überhaupt den Kindern entgegenbringen kann. Und da spricht jetzt Abraham, lass die warnen. Nimm das Wort Gottes ernst. Ist es für dich ernst? Willst du dein Leben so führen wie der Abraham? Oder wie der Esau oder wie der Nimrod? Das ist auch ein gewaltiger See. Die Frage an jeden dahinter, was wird die Reaktion sein? Und da komme ich jetzt zum Schluss. Wenn wir die Beteiligten alle anschauen in der Geschichte, wenn ich jetzt den Nimrod mit dazu nehme, der war ein super Jäger, oder? Und der eine war normal und der andere war Jäger. Der war gewiss mit Sicherheit auch gefühlsbetonter und das habe ich immer wieder festgestellt mit meinem Umgang mit dieser Berufsgruppe, dass man da immer halt gern von Gefühlen gesteuert ist, nicht von den Fakten. Und ja, so ein gewisses Machtgehabe ist da schon auch da. Also, das habe ich auch erfahren, darum bin ich wahrscheinlich auch auf die Geschichte mit dem Jäger gekommen. Ja, der war jetzt ein Riesengewalthaber, hat eine Macht gehabt, aber was ist von ihm übrig geblieben? Und er wollte seinen großen Namen machen. Man liest nichts mehr, außer die alle zweimal, wenn er erwähnt wird. Ja, und wer hat sich da einen großen Namen gemacht? Vom Abraham haben wir jetzt gelesen, 40 Kapitel im Alten Testament. Und er kommt im Neuen Testament auch immer wieder vor. Was ist das für ein Gewalthaber? Was ist das für ein Mächtiger, aber bei Gottheit? Ja. Und der war ein Stadtgründer. Und der Abraham, von dem lesen wir im Hebräer, dass er auf die Stadt gewartet hat, dessen Grundfesten der Baumeister und Schöpfer Gott ist. Will ich da eine Stadt bauen? Oder will ich in die Stadt, wo der Herr Jesus für mich macht? Das ist so der Gegensatz jetzt vom Nimrod zum Abraham. Und der Esau, der wird ja auch noch mal zitiert in Hebräer 12, 14 lesen wir, jagt den Frieden mit jedermann und der Heilung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und achtet darauf, dass niemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden, dass nicht jemand ein unzüchtiger oder gottloser Mensch sei wie Esau, der um seiner Speise willen sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Denn ihr wisst, dass er nachher verworfen wurde, als er den Segen erben wollte. Denn obgleich er ihn unter Tränen suchte, fand er keinen Raum. Hebräer 12, Vers 14 bis 17. Das ist heftig, oder? Das heißt auch, wenn ich verwirf Gott mal richtig komplett, dann heißt es, also im Fall vom Esau, wo wenn ich zurück will zu Gott, da gibt es offensichtlich einen Point of no return, oder? Point of no return ist, wenn das Flugzeug startet und es kann nicht mehr umdrehen. Und das ist wild auf dein Leben, oder? Hast du da. Ich hoffe nicht, dass, wenn einer die Entscheidung noch nicht getroffen hat für den Herrn Jesus, dass der Point of No Return, hoffe ich, dass er noch nicht da ist. Aber dann wird es irgendwann im Leben eines jeden Menschen geben, wenn er das nicht tut. Die Erwähnung, die ist ja dort komplett negativ. Ganz was anderes als wir beim Abraham. Und ganz zum Schluss habe ich noch eine kleine Überschrift und das ist die Jagd nach dem richtigen Ziel. Oder? Und heute früher ist mir Psalm 119, Vers 162 in den Kopf gekommen, dass ich freue mich über dein Wort, wie wenn einer fette Beute macht. Und das ist für mich auch, wenn mache ich fette Beute, wenn ich auf die Jagd gehe, wenn ich was machen will. Oder? Ja. Es gibt ja einen Spruch, der Hund zum Jager tragen, der Hund hat keinen Wert. Und ich sollte einer sein, der wo eine Lust hat zum Jagen. Und der Paulus schreibt es in Philipper 3, Vers 12 bis 14. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen hätte. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist, und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Das ist Jager. Das ist das biblische Jager, was richtig ist. Das ist kein Gewalthaber sein. Und ich habe vorher schon vorgelesen, wir jagen noch im Frieden, oder? Mit jedermann. Und ich, wenn ich mich entschieden habe für den Herrn Jesus, dann jage ich ja quasi mit ihm. Steht ja da, oder? Und das ist schon, das ist so, so ein super Bild, dass ich auch aktiv sein darf, in der richtigen Art und Weise. Steckt der Energie da rein, wo so wieder vernünftig rauskommt, oder? Dass du auch wieder Abraham in der, auf die Stadt wartest und nicht dein eigenes Babel baust oder deinen eigenen Turm baust. Und das ist für mich die richtige Jagd. Und dann bist du einer, um zum Anfang zu kommen, der normale. Der normale Jäger. Amen.